Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute geht es um das Thema Ordnung. Ordnung im Sinn von, ja, so das Spannungsverhältnis zwischen Struktur, in der wir leben oder die uns ja vielleicht teilweise auch ein bisschen einengt, und der Freiheit, die eben manchmal auch ein bisschen chaotisch sein kann. Und auf das Thema bin ich gekommen, als meine Frau neulich eine Woche ohne uns Männer im Urlaub war und wir sozusagen zu dritt, 5 Tage lang zu Hause alleine gelebt haben. Und tatsächlich am Anfang war alles noch easy und wir haben jetzt die Ordnung nicht ganz so auf unsere Prioritätenliste nach oben gesetzt, und relativ schnell war die Wohnung dann in ein, ja, Schlachtfeld ist zu viel gesagt, aber
seid
es war
verwahrlost.
Wir sind so ein bisschen, es war so ein bisschen Junggesellenbutze-Feeling, so wie früher im Studium in der WG hat sich's angefühlt. Und da habe ich eben gemerkt, dass mir dann doch, ehrlich gesagt, diese Grundordnung, für die ja auch offen gesagt meine Frau eher nicht nur zuständig ist, sondern die einzige, die in der Lage ist, diese Grundordnung herzustellen, dass mir das irgendwie schon besser gefällt, in so einem in ordentlichen, strukturierten Umgebungen zu sein und zu arbeiten. Und da habe ich mich eben gefragt, ist denn Ordnung etwas, was uns vielleicht ja auch, oder die äußere Ordnung beeinflusst ja auch unsere innere Ordnung? Weswegen gefällt es uns vielleicht in einer Welt in Ordnung besser als in einer Welt in Unordnung? Und vor allem halt, was haben die antiken Philosophen vielleicht schon dazu gesagt? Und wen könnte ich da Besseres fragen als den Experten für antike Philosophie? Und deswegen die Frage an dich, Albert, wie hältst du es mit der Ordnung?
Ich halte mit der antiken Philosophie sehr viel davon. Ich sehe, wie die Ordnung die Voraussetzung davon ist, dass ich mich selbst verwirklichen kann, dass sie viel mit Proportionalität, mit Schönheit zu tun hat. Und das ist das, was du da empfunden hast. Schönheit ist angenehm. Aber so eine Unordnung, ich meine jetzt eine Ordnung, die einem nicht Ordnung hat, sehr individuelle Komponenten dann. Für manchen ist das, was für uns Unordnung ist, Ordnung, also dann egal. Also jeder hat da seine Ordnung. Aber wenn es davon, das Äußere davon abweicht, wird es auch von seinem eigenen Ordnungsgefühl oder Ordnungsbedürfnis, dann wird es auch unangenehm. Und Schönheit ist angenehm. Also in der Ästhetik ist Ordnung auch sehr wichtig. In dem Zusammenleben, in der Gemeinschaft, in der Ordnung erst entwickelt sich Freiheit. Wenn das alles ungeordnet ist, wenn das nicht ineinander geht in einem Staatswesen, wenn das nicht strukturiert ist, kann ich mich gar nicht entfalten, weil ich gar nicht weiß, nichts ist vorhersehbar, weil ich weiß nicht, ob der sich an einen Vertrag, an eine Abmachung hält, etc. etc. Überall ist die Ordnung ganz wesentlich. Im Seelenhaus natürlich, in der eigenen Lebensführung. Habe ich eine Werteordnung, Hierarchie in mir aufgebaut? Habe ich sie gefunden? Strukturiere ich mein Leben danach? Überhaupt mit sich in Übereinstimmung zu leben, setzt voraus, dass ich da mein Seelenhaushalt aufgeräumt habe. Und auch die Interdependenzen von äußerer und innerer Ordnung, das spiegelt aufeinander ab, das färbt sich ab, dass man im Äußeren hat Rückwirkung auf das Innere, wenn ich im Äußeren Ordnung halte, und das Innere umgekehrt ordnet auch das Äußere, mein Leben. Von daher ist es grundsätzlich erstmal eine ganz wichtige Kategorie des gelingenden Lebens, mit den Grenzen, auf die du bestimmt sicher zufährst, dort, wo es ein Zwang wird, wo es starr wird, wo es unflexibel wird, da erreicht es dann, da müssen wir uns auch über die Grenzen hören.
Aber ich interpretiere dich jetzt richtig, wenn ich sage, also es ist mehr ein inneres Bedürfnis als jetzt ein kulturelles Konstrukt oder ein kultureller Zwang, der sich da ergibt.
Das ist beides. Wie ist Gesellschaft, Staat, sind ja überhaupt nicht möglich, wenn das Zusammenleben nicht geordnet ist. Also, und das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn wir hier uns verwirklichen, dann verwirklichen wir uns in einer sehr hochkomplexen Ordnung. Aber die gibt uns unglaublich viele Freiheiten und Möglichkeiten, weil das eben wir uns verlassen können, dass bestimmte Dinge so funktionieren, sei es das Verkehrswesen, sei es das Rechtswesen, sei es das Arbeitswesen, das Zusammenleben, Das ist alles von bestimmten Strukturen gezeichnet, die sich da überkommen sind, die gesetzt sind teilweise durch Gesetze, aber die uns ermöglichen, unser Leben zu planen und zu gestalten und in diesem Leben zu wachsen. Wenn das alles Chaos wäre, dann müsste ich mir diese Ordnung schaffen, um mein Leben, sagen wir mal, so zu führen, wie es mir vorschwebt.
Ich habe jetzt ja auch aus dieser Erfahrung oder insgesamt ehrlich gesagt schon seit Jahren ist mir klar, ich lebe auch gerne in geordneten Verhältnissen, wenn sowohl jetzt, sagen wir mal, das Haus oder insgesamt mein Leben, meine Steuerunterlagen und so, wenn das alles in Ordnung ist. Aber es kostet mich wahnsinnig viel Überwindung und Kraft, das immer wieder herzustellen. Und es nervt mich manchmal dann auch, wenn meine Frau an einem Sonntag, das Wetter ist schön und es muss erstmal aufgeräumt werden oder bevor wir in Urlaub fahren, muss noch die Wohnung in Ordnung gebracht werden. Sowas, da sind wir völlig unterschiedlicher Meinung, sowas finde ich unnötig. Was sagt das über mich aus, der persönliche Umgang mit Ordnung? Zeigt das auch gleich so eine Haltung zum Leben?
Nicht unbedingt, weil ich sprach davon, jeder hat seine individuelle Ordnung, auch sein individuelles Bedürfnis und das ist auch nicht alles gleich wichtig. Also ich selbst lege großen Wert darauf, wenn ich eine Wohnung verlasse oder gerade in den Urlaub gehe, ich mache das in Ordnung, denn ich freue mich, wenn ich dann wiederkomme, dass das alles an seinem Platz ist und dass ich alles wieder finde und dass alles einen schönen Eindruck macht. Der sagt herzlich willkommen und nicht, wenn es ein Chaos fühle ich mich nicht wohlfühlen. Also jeder hat so seine individuelle besondere Ordnung oder Not. Ich kann mir vorstellen, dass einer so durchaus glücklich ist, wenn er sein Zimmer unaufgeräumt verlässt und abends wieder reinkommt, weil er ein bisschen dieses Chaos liebt. Also es ist sehr wichtig, dass jeder seine eigene Ordnung findet, in der er sich zurechtfindet, in der er sich orientieren kann. Darum geht es nämlich. Wir wollen kontrollieren und orientieren, damit wir wissen, was als nächstes kommt. Sonst kann man nicht gestalten, wenn etwas da nicht in der Ordnung ist. Aber wie die individuell aussieht bei jedem, ist etwas anders, jeder unterschiedlich. Jeder muss seine Ordnung finden. Jetzt, wo es vielleicht strukturierter ist, geht, wenn es um den Seelenhaushalt geht, also um die Seelenordnung, die psychischen Mechanismen. Denn da führt Unordnung, Dysfunktionalität zu leiden.
Mhm. Aber wie merke ich dann? Also finde ich auch eine wichtige Unterscheidung. Meine These wäre, das eine hängt mit dem anderen nur bedingt zusammen. Also klar, lässt vielleicht Rückschlüsse zu, wenn ich jetzt im Chaos lebe, im Äußeren, dann ist vielleicht auch im totalen Chaos, dann ist vielleicht innen auch irgendwas in Unordnung. Aber wie merke ich denn, wenn ich jetzt mal auf die innere Ordnung oder Unordnung gehe, wie merke ich denn, woran sehe ich, dass da eine gewisse Unordnung in mir herrscht?
Am Leiden. Also wenn du in einen guten Flow kommst, wenn du im guten Fluss des Lebens bist, wenn du sagst, ach, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, dann wirst du aufgeräumt haben. Dann wirst du da alles aufgearbeitet waren. Was heißt aufräumen? Da ist irgendeine Prägung, die zu Leiden führt, die zu bestimmten Affekten führt. Ängste, Sorgen oder Neid oder Eifersucht. Und da kommt die innere Harmonie. Was heißt Harmonie? Also die innere Ordnung der Seelenkräfte ist dysfunktional oder ist unausgeglichen. Ausgeglichenheit ist Ordnung, Unausgeglichenheit wäre Unordnung jetzt in dem Sinne. Du wirst dir selbst dann nicht gerecht und das macht sich dann immer bemerkbar, dass du dich nicht zufrieden fühlst, dass du irgendwas stimmt nicht. Also wer sein Leben, das wollen wir auch, wir sprechen auch davon, wir bringen unser Leben in Ordnung. Das heißt auch unseren Seelenhaushalt, indem wir den in Ordnung bringen, bringen wir auch unser Leben in Ordnung. Wir haben alle die Tendenz dazu, dass diese Ordnung ist Zufriedenheit, ist ja Glück und Erfüllung in dieser Ordnung, nur in dieser Ordnung. Ich brauche die Struktur, um mich selbst zu verwirklichen, zu entfalten. Und wie so ein Baum, der hat so seine bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Die Äste wachsen wenn sie normal wachsen, in eine bestimmte Richtung und so. Ist da kein Platz für die Richtung, weil da irgendwie gar kein Raum für ist, der Entfaltung, weil etwa alles, weil ich im Chaos groß werde oder in einem Durcheinander, dann werde ich nicht so wachsen, wie ich mir das wünsche, mir das vorstelle, worin ich meine Erfüllung finde und wo ich meine Zufriedenheit, mein Glück finde. Also da muss man aufpassen.
Ja, auch da finde ich, es ist ein schmaler Grat zwischen einer Strukturiertheit, einer strukturierten Herangehensweise ans Leben oder auch an den Alltag. Und dann eben aber wieder so ein Korsett, in was ich mich da reinbegebe.
Also du kommst jetzt auf das Negative. Ja, also wo Ordnung übertrieben wird. Ordnung soll eigentlich Freiheit schaffen. Soll für Kreativität, für Spontanität, für Anpassung, für Veränderung. Ordnung hat erst einmal etwas in sich, was gegen diese typischen Merkmale des Lebendigen auch sind. Und von daher müssen wir einen Ausgleich finden. Also die Ordnung darf nicht zu einer Einschränkung der Kreativität, der Spontanität, der Veränderung oder der Anpassungsfähigkeit führen, sondern im Gegenteil, sie sollte so sein, da eine gewisse Offenheit haben, dass sie das erst ermöglicht oder das wunderbar ermöglicht. Also vielleicht ein Beispiel, wenn ich ganz in mir ruhe, ganz bei mir bin, weil ich etwa mich selbst kultiviert habe, meinen Lebensablauf strukturiert habe, weil ich eben in einem guten Fluss des Lebens bin, das heißt in meinem Flussbett, das mir ist, dann ist das vorgegeben, diese Richtung. Aber gerade dadurch werde ich frei, mich dem Augenblick hinzugeben, mich einer Begegnung hinzugeben, mich verlieren zu lassen in dem Moment, in dem Augenblick, weil ich mich getragen fühle oder geborgen fühle von dem großen Fluss. Also ich bleibe auf dem Weg, ich bleibe mir selbst treu. Also es bedingt sich dagegen. Das eine verlangt Ordnung und verlangt eine gewisse Klarheit und Stimmigkeit in sich selbst. Das ist das, was Wesentliche meiner Persönlichkeit. Aber habe ich die gefunden, dann entwickelt sich das Spielbein, umso freier bin ich. Also desto mehr ich mein Leben strukturiert und geordnet habe, desto freier bin ich, mich dem Moment oder der Spontanität hinzugeben.
Gibt es denn dieses Prinzip der Ordnung oder auch schon hängt damit ja eng zusammen, wahrscheinlich der Ästhetik oder der Schönheit, die ja subjektiv empfunden wird, gibt es denn dazu Vorgaben von Vordenkern wie Konfuzius oder den Stoikern?
Oh ja, also wenn man genau hinschaut, erst einmal, man könnte sagen, alle Philosophie, alle antike Philosophien, Weisheitslehre rekurriert auf die Vernunft. Und Vernunft ist Struktur, ist sinnvolle, zweckmäßige Struktur. Aber mir fallen dann beispielsweise so Aussprüche ein wie Marc Aurel, der sagte einmal, das Wohlbefinden sei für ihn nichts anderes als die gute Ordnung, Eukosmia. Vom Kosmos, von heißt es, der Kosmos ist die Ordnung des Weltalls, aber auch Schmuck, Schönheit. Eukosmos, der gute Schmuck, die gute Ordnung. Oder Demokrit, 500 Jahre vor ihm, der sagte, wessen Lebensweise wohlgeordnet ist, dem gerät auch das ganze Leben in eine gute Ordnung. Sehr schön, dem gelingt es. Oder wenn wir nach China gehen, bei Mencius sagte einmal, worin der Weise sein eigentliches Wesen sieht, das ist Liebe und Ordnung und Weisheit und Pflicht. Also auch da ist das, ja, ich denke dann immer an den Seelenhaushalt, von dem Platon gemeint hat, der muss in Ordnung kommen. Du musst die Seelenkräfte untereinander befreundet machen. Also ich spreche auch gern vom Seelengarten. Gib ihm deine persönliche individuelle Ordnung, aber gib ihn deine Gestalt. Dann lebst du dein Leben, dann bist du erfüllt und bist zufrieden mit dem, was die ist vielleicht, jeder Garten sieht anders aus, weil er die individuelle Prägung hat. Aber Unordnung, Chaos da in der Seele führt zu Leiden, führt zu Dysfunktionalitäten, führt letztlich zum Gegenteil von Wohlbefinden. Mhm. Man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, weil da Dinge ständig miteinander streiten oder in Konflikt sind oder es Defizite gibt oder Übertreibungen.
Jetzt wird ja das kreative Chaos so gerne als eine, ja, vielleicht euphemistische Sicht auf Unordnung gesehen, aber aus dieser Unordnung heraus entsteht ja tatsächlich häufig auch mal was Neues und dieses Chaos führt dann wiederum zu neuen Gedankengängen und vielleicht auch Sichtweisen, die so der ganz in seiner Struktur und in seiner Ordnung verhaftete Mensch dann vielleicht nicht sieht und wo er nicht hinkommt.
Ja, unbedingt. Also Leben fordert einen auf, als Korrektiv zu dieser Ordnung und zu diesen guten Eigenschaften der Ordnung der Wohltuenden, als Korrektiv unbedingt Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Spontanität und Veränderung hinzuzudenken. Also eine Ordnung, die das nicht zum Korrektiv hat, wird zu einem starren Gerüst, wird zum Zwang, also tötet Lebendigkeit, zu viel Ordnung. Wir können auch so sagen, das Leben als solche, das biologische Leben, hat ja seine Ordnung. Wir sehen da die Wichtigkeit darin, dass wir schlafen müssen, dass wir ein Vita Activa haben, ein aktives Leben brauchen und ein kontemplatives Rückzug, dass wir Ruhe und ich will nicht sagen Hektik, aber Ruhe und Aktivität brauchen, dass wir uns in Phasen ausdehnen und dass wir uns aber auch zusammenziehen, Systole, Diastole, das gehört dazu und du musst den Rhythmus finden. Es gibt ein altes Wort von einem griechischen Dichter, erkenne den Rhythmus, der im Leben ist. Und das aus dem Biologischen heraus kann man es übertragen auf die Lebensweise als solche. Also erkenne in diesem Rhythmus diese Freiräume, die du lebendig gestalten musst. Was du am Tag machst, dass es da einen Tag gibt, gehört dazu. Aber was du da machst, das musst du außerhalb von Ordnung. Also da musst du Neues schöpfen. Und das Neue ist immer das, was von der bisherigen abweicht. Du musst die Ordnung unbedingt anfüllen, quasi als wenn das die Substanz ist. Innerhalb des Ordnungsgefüges ist das Gerüst und innerhalb des Gerüstes musst du materiell deine Werte setzen, deine Werte verwirklichen oder deine Spontanität leben, den Augenblick wertschätzen. Der Augenblick ist immer einmalig und der hat gar nichts von Ordnung. Aber desto besser die Ordnung, desto mehr Freiräume zur Spontanität, Kreativität hast du eigentlich.
Wir haben uns ja dann auch letztlich nicht die Blöße gegeben und haben, bevor meine Frau nach Hause kam, dann wieder aufgeräumt und das zumindest grob alles wieder so in Ordnung gebracht. Und dabei schon auch gemerkt, ja, auch das kann Spaß machen. Also auch das oder auch, ich finde jetzt im Frühjahr, wenn man so den Garten nach der Winterphase wieder in Ordnung bringt, also auch nicht nur den Seelengarten, sondern auch den physischen Garten, auch das ist ein schöner Akt, dieses alte Laub zusammenzurechen und dann eine neue Ordnung reinzubringen. Worauf ich hinaus will, ist, wie, und beispielsweise der Zen fällt mir dabei ein, wie bekommt man denn so ein positiveres Verhältnis zu dem Akt des Aufräumens?
Also ich mache das sehr gerne. Ich räume gerne auf in meinen Papieren, an meinem Schreibtisch, in meiner Stube, in meinem Haus. Den Garten pflege ich gerne, den wir vor dem Haus teilweise haben. Wenn ich den Rasen gemäht habe, schaue ich drauf und spüre mich, das habe ich jetzt gemacht oder sieht wieder schön in Anführungsstrichen eben meinem Ideal der Schönheit entsprechend auch. Es gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl und das übertrage ich auf jede Tätigkeit. Das habe ich vom Zen gelernt. Mache es achtsam. Sei dir klar, dass du jetzt achtsam die Dinge so aufräumst. Wie eine Art von Meditation machst du das. Du bringst Geist und Körper auch in eine gewisse Übereinstimmung. Indem der Körper da bestimmte Verrichtungen tut, huldigt er den Geist, der da eine bestimmte Ordnung oder Ästhetik sehen möchte. Und ich sammle mich da auch. Das ist also dieses Aufräumen ist auch, was da im Äußeren geschieht, ist auch eine innere Sammlung für mich. Also als wenn ich spüre, dass sich dann auch im Inneren etwas ordnet. Und wenn man es ganz bewusst macht und sich auch dafür Zeit nimmt und dass das dazugehört, auch die Demut, die Einfachheit in diesen Dingen alles an seinen Platz zu stellen, hat irgendwie einen Reflex, so kommt es mir jedenfalls vor, auch auf das Innere. Und ich denke, das ist der Zen-Buddhismus, der diese einfachen Tätigkeiten predigt und der sie vorschreibt. Ich glaube, er hat erkannt, dass du in diesen Tätigkeiten, wenn du es sagen wir mindestens geistig auch begleitest, zu dir selbst kommst, in deine Mitte. Und so betrachte ich das, diese einfachen Tätigkeiten, auch wenn ich koche oder wenn ich aufräume, ich komme zu mir selbst. Wobei ich auch da sagen würde, jeder hat seine eigene Ordnung, also wenn einer dann, aber irgendwie dieses, das, was er im Inneren hat, im Äußeren zu gestalten, hat Rückwirkung auf sein Inneres. Er sammelt sich auch dabei, wie immer er das Äußere jetzt nun konkret gestaltet.
Welcher Philosoph würdest du sagen, steht besonders für das Thema Ordnung und ja, damit zusammenhängend vielleicht auch Schönheit?
Ich denke, sie stehen alle dafür. Also Konfuzius hat zwei Instrumente gespielt, kannte 30 Lieder, über 300 Lieder auswendig. Ich denke, er hat sich da auch gesammelt und genoss diese Ästhetik und das Rhythmische, das tut der Seele gut. Aber vielleicht noch an erster Stelle das ganze Werk Platon, seine Hauptwirkung gehen um Gerechtigkeit. Das heißt, es geht um gerade sein Hauptwerk, der Staat, zeigt er, wie ist eine Ordnung, dass sie gelingt, dass sie erfüllend ist, dass sie glückhaft empfunden wird in einem Staat. Und er hat das parallel geführt mit der Betrachtung des Seelenhaushalts, dieser Seelenkräfte. Und er hat gesehen, es geht in beiden Fällen darum, dass wir teilweise widerstreitende Kräfte in eine Harmonie bringen. Und er nannte diese Tätigkeit immer Also, und geht unter der Kategorie der Gerechtigkeit. Man wird sich gerecht, man wird den einzelnen Gruppen innerhalb der Gesellschaft gerecht, man wird den einzelnen Kräften, Bedürfnissen, Anlagen in der eigenen Seele gerecht werden. Dass jedem das Seine, das was Zugehörige kommt. Und das ist eine Seelenordnung. Und er sagte dann auch, das ist dann die schöne Seele, die geordnete Seele. Und das ist die gesunde und die glückliche Seele. Also der Ordnungsbegriff oder der Begriff der Gerechtigkeit, den wir hier als strukturiertes, die aus dem Wesen folgende Struktur finden in sich selbst, im Leben und in der Gemeinschaft, war für ihn der höchste Wert. Es schafft Frieden und Gedeihen in der Gesellschaft und Glück und Zufriedenheit mit dem eigenen Leben im eigenen Seelenhaushalt. Und ich glaube, sein ganzes Werk geht über dieses Thema eigentlich.
Jetzt haben ja viele aktuell den Eindruck, dass unsere Welt nicht so richtig in Ordnung ist oder beziehungsweise, dass da vieles in Unordnung aktuell liegt. Ist das dann etwas, was man vielleicht auch akzeptieren muss, dass man, dass immer irgendwo Unordnung herrscht und dass nicht alles in Ordnung sein kann und dass man das von vornherein wie so eine Art Frustrationstoleranz auch als ordnungsliebender Mensch aufbauen muss, dass es nie aufhört und dass wir nie die volle Kontrolle haben?
Ja, ich denke, einerseits muss man die Welt und die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und es ist sehr schwierig, seinen Seelenhaushalt in Ordnung zu bringen. Und genauso schwierig ist es, ein Gemeinwesen in Ordnung zu bringen. Wenn es schon so schwierig ist, im einzelnen Menschen Frieden zu schaffen, wie dann erst in größeren Gruppen, in Gesellschaften, in Beziehungen. Wir sehen das auch, wie schwierig es ist, schon allein eine Beziehung gut zu führen oder der gute Umgang mit sich selbst. Ist schwierig. Also das offensichtlich, weil es objektiv so schwierig ist, leben wir in der Welt, in der wir leben, leben wir mit den Menschen, mit denen wir leben, die nicht alle ausgeglichen sind. Manche sind aggressiv, manche sind sogar bereit, schlimme Straftaten zu begehen. Und so ist es auch unter den Völkern und unter den Staaten. Und das war auch immer so. Und ich denke, es war immer so und wird vielleicht vermutlich auch immer so bleiben, weil es eben schwierig ist, ein gutes Leben zu führen. Und erst recht ein gutes in einer Gemeinschaft, denn dann müssen alle mitziehen. Das ist das eine. Das andere ist, was der Philosoph, er geht noch eine Ebene höher und sagt, okay, ich sage Ja zur Welt, so wie sie ist und Ja zu den Menschen, so wie sie ist. Ich bekenne mich trotz allem dazu und versuche trotz allem das zu lieben, was ich davor finde. Vielleicht ist es ja nur mein beschränkter Verstand, der die höhere Ordnung, die in allem waltet, nicht erkennt. Also es ist immer wieder gesagt worden, von Heraklit bis Goethe, die Gegensätze gehören irgendwie dazu. Dass das, was uns im ersten Blick so als Unglück erscheint oder als ein Skandal, das Fressen und Gefressen werden, das Töten, Neugeburt, dass das in einer höheren Dimension, die wir nicht mehr begreifen, vielleicht eine Ordnung ist, die sich am Leben hält und die diese Gegensätze, die das Leid und die Freude braucht, um sich weiterzuentwickeln. Aber dieser Gedanke sollte ich als Philosoph haben und er sollte mich beruhigen und er sollte mir die Kraft geben, das anzunehmen, was ich nicht ändern kann. Als Mensch, aber gleichzeitig bin ich aufgerufen, für meine Ordnung und meine Ideale einzutreten und an der Verbesserung der Welt und an dem Abbau der Missstände, die ich als Missstände bewerte, zu arbeiten. Selbst wenn das in einer höheren Dimension alles seine Richtigkeit, seine Ordnung hat. Wie Marc Aurel sagt, alles, was geschieht, geschieht gerechterweise. Also es ist schwer, das so ein Wort zu ertragen, aber vielleicht als Philosoph kann man es. Aber als Mensch, und vielleicht gehört auch das zu den in der Welt wirkenden Kräften, dass ich mich daran aufreibe, dass ich mich engagiere, dass ich versuche, irgendetwas besser zu machen. Vielleicht schließt sich das gar nicht aus. Aber das geht ein bisschen in eine Sphäre, über die man nicht reden kann, wenn wir sagen, das ist ja das ist alles in einer, ja, früher sagte man, das ist alles göttliche Vorhersehung oder der Gott hat es eben so bestimmt und die Christen haben sagen, ja, der Gott hat die Welt eben so geschaffen mit Gut und Böse und hat den Menschen vor die Wahl und in die Freiheit reingestellt und dann, das ist eben der Preis, den man dafür bezahlen muss. Aber darüber will ich nicht weiter spekulieren. Ich sage mir, ich verstehe nicht alles und vielleicht verstehe ich auch nicht dass die Welt eben so viele schlechte Seiten hat. Ich für mich habe mir vorgenommen, meine Ideale zu leben und dann möglicherweise hier und da auch was zu verbessern und auch einen Standpunkt zu haben, dass ich das nicht akzeptiere oder dass ich das für schlecht halte.
Ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen um das, also auch jetzt mal ein, zwei Stufen tiefer im Kontext von Ordnung, auch häufig um das Thema Akzeptanz. Also, dass man akzeptiert, dass immer wieder, wenn ich das Laub zusammenreche, dann kann ich davon ausgehen, am nächsten Tag, zumindest im Herbst am nächsten Tag, ist da wieder Laub. Ne? Und deswegen muss ich halt auch irgendwie ein inneres Verhältnis dazu schaffen oder beim Staubwischen und so, dass das eine nie endende Aufgabe ist. Dass du dann jetzt dich für den Moment freuen kannst, dass es alles so schön staubfrei ist, aber morgen musst du eigentlich oder übermorgen musst du eigentlich schon wieder ran.
Ja, ich mochte sehr Camus und er hat ja diesen Mythos des Sisyphus, der dieses immer wieder anfangen und scheinbar nichts zu erreichen, denn der Stein rollt wieder runter. Diese Absurdität oder Sinnlosigkeit im Leben ja auch literarisch gestaltet in diesem Mythos. Aber es ist interessant, wie der Mythos endet und dann, vielleicht ist Sisyphus glücklich. Ja, vielleicht ist das eben so und vielleicht müssen wir sehen, dass wir in dieser scheinbar unendlichen und scheinbar zwecklosen und absurden Tätigkeit unser Glück finden. Ich finde, das ist ein guter Gedanke. Mhm. Ich glaube nicht an Zwecke hinter dem Leben, sondern das Leben selbst. Und das Leben ist immer wieder jeden Tag aufs Neue Laub aus dem Seelengarten, Verschmutzung, Unreinigung wegmachen und sich immer wieder neu bemühen. Und in diesem Bemühen, ja, wie das Camus im letzten Satz so schön sagt, da empfindet er Sisyphus vielleicht Glück. Wenn er da, egal, ich ist oben, er rollt wieder runter, aber es war doch schön, ihn hoch bis dahin gebracht zu haben.
Ich finde, wenn sich die beiden Alberts, also Albert Camus und Albert Kitzler, einig sind zum Thema Ordnung, dann sollten wir das Thema zumindest vorerst zur Seite legen und sagen, da machen wir einen Ordnungshaken dahinter. Danke, Albert, für deinen Input. Sehr spannende Punkte. Ich versuche, ein positiveres Verhältnis zum Thema Aufräumen aufzubauen und ins Vita Activa zu integrieren. Ist mir völlig klar, dass man sowas auch gemeinsam machen muss, wenn man zusammen wohnt. Das kann nicht an einem hängen bleiben. Also nicht, dass das falsch rüberkam bei den Hörerinnen und Hörern oder bei meiner Frau. Ich will gerne beitragen zu dem Thema Ordnung.
Sehr schön.
Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke dir, Jan. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com